Verehrte Hörer, herzlich grüße ich euch in dem kostbaren Namen des Herrn Jesus Christus. Auch heute wollen wir mit Römer 8 und anderen Bibelstellen weiter fortfahren, die von dem Endziel unseres Glaubens, von der Verwandlung unserer Leiber und der Entrückung sprechen. In 1. Korinther 15 lesen wir: Der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische, danach erst das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist erdig, der zweite Mensch ist vom himmlischen Ursprung. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch wir als Irdische beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Und wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Hier zieht der Apostel einen Vergleich zwischen Adam und Christus. Auf dieser Erde tragen alle Menschen das Bild Adams. In der Herrlichkeit aber werden die, die umgestaltet werden, das Bild Jesu Christi tragen. Wie wir dem Leibe nach Adam gleichen, so werden wir dem Geiste nach Christus gleichgestaltet werden. In diesem Zusammenhang spricht der Apostel von dem Geheimnis, dass nicht alle entschlafen, wohl aber verwandelt werden. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Was aus Erde ist, muss wieder zur Erde werden. Das Vergängliche muss die Unvergänglichkeit anziehen und das Sterbliche die Unsterblichkeit. Von Natur aus sind wir unter die Sünde verkauft. Doch Gott hat uns durch Jesus Christus erlöst, zu Kindern Gottes gemacht und dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden und mit ihm in der Herrlichkeit zu sein. Nur solche, die Gotteskinder geworden sind, haben die selige Hoffnung, Teilhabe der Verwirklichung des göttlichen Heilsratschlusses zu werden. Nicht alle Menschenkinder sind Gotteskinder, sondern nur diejenigen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland aufgenommen und erlebt haben. Es steht geschrieben: Er kam in das Seine, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Das ist der Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Der Gläubige darf zu Gott als seinem Vater kommen und sagen: Aber, lieber Vater. Es steht geschrieben: Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohne ungehorsam bleibt, wird das Leben nicht zu sehen bekommen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36. Jesus Christus hat unseren Platz eingenommen und ist stellvertretend für uns gestorben. Doch nur wer die Erlösung für sich persönlich in Anspruch nimmt und von Herzen an Jesus Christus glaubt, wird gerettet. Gott hat Großes mit seinen Kindern vor. Es steht geschrieben: Die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Denn dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Jesus Christus, der Sohn Gottes, schämte sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Als man sagte: Deine Mutter und deine Brüder sind hier und wünschen, dich zu sprechen, sagte er: Wer sind meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern? Alle, die den Willen Gottes tun, sind meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern. Er sprach zu Maria: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber und sage meinen Brüdern: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er stellte sich uns gleich und erhob uns in seine Sohnesstellung. Wir sind aus dem gleichen Geiste geboren und gezeugt und damit Söhne und Töchter Gottes. haben durch ihn das Anrecht der Auferstehung empfangen. Denn wir lesen im Worte Gottes: Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. 1. Korinther 15. Christus hat dem Tode die Macht genommen. Er triumphierte über die Hölle und besiegte den Teufel. Am dritten Tage ist er auferstanden und sitzt nach seiner Himmelfahrt zu Rechten der Majestät Gottes und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sind. Der Apostel spricht über die Auferstehung wie folgt: Ein jeder in seiner besonderen Abteilung, als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt, sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Dass Christus auferstanden ist, steht fest. Jetzt sind noch zwei Auferstehungen vor uns. Die erste Auferstehung vollzieht sich bei der Wiederkunft Jesu Christi. Die zweite Auferstehung wird erst zum Endgericht nach der Herrschaft der 1000 Jahre geschehen. Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre zusammen mit ihm herrschen. Offenbarung 20. Der Herr Jesus betonte diese beiden Auferstehungen, indem er sagte: Und es werden hervorgehen die einen, die das Gute getan haben zur Auferstehung für das Leben, die anderen aber, die das Böse getan haben zur Auferstehung für das Gericht. Johannes 5, 29. Niemand sollte sich einer falschen Hoffnung hingeben. Jesus Christus ist als Erstling auferstanden. Bei seiner Wiederkunft werden nur die wahrhaft Gläubigen, die in Jesus Christus entschlafen sind, auferstehen. Wichtig ist, dass wir nicht nur den Anspruch stellen, gläubig zu sein, sondern gemäß der Schrift gläubig sind und den Heiligen Geist empfangen haben. Denn es steht geschrieben: Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Dass der Heilige Geist an jenem ersten Pfingsttage ausgegossen wurde, ist allen christlichen Glaubensrichtungen bekannt. Doch damit ist heute noch keinem geholfen. Der Heilige Geist muss von jedem Einzelnen Besitz ergreifen und Wohnung in ihm nehmen. Nur so kann die Verwandlung des Leibes stattfinden. Verehrte Hörer, liebe Brüder und Schwestern, die gesamte Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Wir haben nichts dazu getan. Es ist alles unverdiente Gnade, die uns zuteil geworden ist. In Jesus Christus sind wir mit jedem Segen Gottes gesegnet worden. Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist es ja, der sie rechtfertigt. Wer will sie verurteilen? Etwa Jesus Christus, der doch gestorben ist, ja vielmehr noch, der auferweckt worden ist, der zu Rechten Gottes sitzt und auch für uns eintritt. Römer 8, 33 bis 34. Fassen wir noch einmal zusammen. Gott hat den Plan der Erlösung nicht nur gefasst, sondern bringt ihn zur Ausführung. Wir sind erlöst durch das vergossene Blut des Gotteslammes, das auf Golgatha floss. Wir haben das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Jetzt warten wir darauf, dass unsere sterblichen Leiber lebendig gemacht werden und die Verwandlung erleben, damit wir durch die Entrückung in die Herrlichkeit hinaufgenommen werden können. Zu dem Zeitpunkt wird die ganze Schöpfung von dem Fluch der Vergänglichkeit befreit werden. Wir selbst und die Schöpfung warten mit Sehnsucht darauf, dass der Zustand, wie er im Paradies vor dem Sündenfall existierte, wieder zurückkehrt. Mit aller Gewissheit können wir aufgrund des Wortes Gottes sagen, dass der Herr seinen gefassten Plan mit der Menschheit und der ganzen Schöpfung zur Ausführung bringen wird. Und zwar genau zu der Zeit, die er dafür schon vor Grundlegung der Welt bestimmt hat. Nichts und niemand wird ihn daran hindern. Auch wenn manche sagen, dass Gott schweigt, so gibt es genügend Menschen auf Erden, die das Reden Gottes gehört, verstanden und von Herzen geglaubt haben, was er gesagt hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Segne alle, die jetzt diese Predigt gehört haben, und schenke ihnen das, was sie benötigen, damit sie sich an jenem Tage nicht enttäuscht, sondern daran Anteil haben können, was du tust, und deinen Heilsratschluss verwirklicht sehen. Ich bitte um deinen Segen für alle. In Jesu Namen. Amen.